Bevor wir in diese Folge starten, möchte ich eine Inhaltswarnung heute aussprechen. Es geht um das Thema Alkoholsucht und persönliche Krisen. Falls du selbst betroffen bist oder jemanden kennst, der Unterstützung braucht, dann sei gesagt, du bist nicht allein. Wenn du merkst, dass diese Themen emotional belastend für dich sein könnten, dann sei achtsam oder überspringe auch gerne die Folge, wenn es dir hilft. Kannst du dir aber auch eine Person, die dir vertraut ist, zur Seite nehmen. In unseren Shownotes findest du Hilfsangebote, die anonym und kostenlos sind, aber auch Infos und Beratungsangebote für Betroffene und Angehörige. Wir freuen uns, wenn du dabei bleibst, denn diese Geschichte zeigt, dass Veränderung möglich ist und es immer einen Weg nach vorne gibt.
Der Drink Big Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern. Im Talk mit mir, Rodeos Hostin Jessie. Deine Quelle für neue Ideen, erfrischende Impulse und mehr Motivation.
Herzlich willkommen zurück zu unserem Drink Big Podcast. Ich unterhalte mich hier regelmäßig mit Persönlichkeiten aus unserer Region und möchte wissen, was sie so erfolgreich gemacht hat, was sie antreibt, wo sie ihre Motivation hernehmen, wie sie sich Herausforderungen im Alltag stellen und was vielleicht ihr Geheimnis dahinter ist. Mein heutiger Gast hat eine Geschichte, die aufrüttelt und gleichzeitig Mut macht. Über 30 Jahre lang hat er funktioniert in einem sehr erfolgreichen Berufsleben, während er heimlich gegen eine Alkoholsucht angekämpft hat. 2017 hat er dann eine Entscheidung getroffen, die sein Leben verändern sollte. Er stellte sich seiner Sucht, er begann eine Therapie und wagte daraufhin einen kompletten Neuanfang. Heute nutzt er seine Erfahrungen, um anderen zu helfen, als Sucht- und Gesundheitsberater, als Dozent und auch als Motivationsredner. Sein Ziel ist es, Unternehmen und Einzelpersonen für das Thema Sucht zu sensibilisieren, offene Gespräche zu fördern und zu zeigen, dass Veränderung jederzeit möglich ist. Ich möchte mit ihm darüber sprechen, wie er den Mut fand, seine eigene Sucht zu überwinden, welche Signale oft übersehen werden und warum gerade in der Arbeitswelt so oft verdrängt wird, dass Menschen mit Problemen wie Alkohol oder anderen Abhängigkeiten zu kämpfen haben. Ich freue mich, euch unseren Gast vorzustellen. Herzlich willkommen, Klaus Hackenbruch.
Ja, hallo, grüß dich.
Vielen Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Klaus, bevor wir uns gleich mit sehr ernsten Themen beschäftigen wollen, möchte ich dir noch eine Erfrischung und eine Stärkung anbieten? Darf es ein Rodeos Mineralwasser sein?
Sehr gerne, ja.
Wie magst du es denn am liebsten?
Ich würde das Medium nehmen.
Du würdest das Medium nehmen. Da bist du tatsächlich seit langer Zeit einer der ersten Gäste,
okay,
der das bevorzugt.
Jawohl, dann muss das ja auch mal genutzt werden.
Freut mich aber natürlich. Manchmal liegt ja auch in der Mitte das Maß aller Dinge. Klaus, ich habe mir relativ viele Gedanken darüber gemacht, wie ich den Einstieg in unser Gespräch finden soll. Und die erste Frage, die mir da in den Sinn kam, wie hast du es geschafft, 30 Jahre lang eine Sucht geheim zu halten?
Ja, wie hat man das geschafft? Also ich sag mal, den Prozess als solches nenne ich den schleichenden Weg in die Sucht. Ne? Man kommt ja nicht auf die Welt oder kommt mit Alkohol in Berührung oder mit einem Suchtmittel in Berührung und ist dann automatisch suchtkrank oder süchtig oder wie auch immer. Bei mir war das ein ganz normaler Start in mein Alkoholleben. Mit 15 bin ich das erste Mal mit Alkohol in Berührung gekommen, so klassische Variante. Karnevalszug in Namedy damals, meinem ursprünglichen Heimatort. Ich glaube, da haben wir samstags Fußball gespielt und da hat der Trainer gesagt, wer heute das erste Tor schießt, darf am Sonntag mit auf den Karnevalswagen der ersten Mannschaft und ich hatte das Glück und bin mit auf den Wagen gekommen der ersten Mannschaft und ja, da war dann hoch die Tassen. Da bin ich das erste Mal mit Bier, Apfelkorn und diesen ganzen Geschichten in Berührung gekommen. Ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, weil ich starnhagel betrunken war und ja, damals war das noch so eine kleine Heldentat. Ne? Jeder Kumpel hat am nächsten Tag gefragt, und wie war es und was ist das für ein Gefühl und hast du nicht gesehen? So, ne? Irgendwie ist man so in Richtung Mann unterwegs gewesen. Ne? Und das war im Prinzip die erste Berührung mit Alkohol, wie so viele Menschen die Berührung ja nun auch ähnlich hatten. Allerdings war ab dem Tag Alkohol immer präsent in meinem Leben. Bin dann 16 geworden im Laufe des Jahres und durfte da das erste Mal noch in die Kneipe bei uns im Ort. Und da sind wir immer ganz stolz dann hin, da durfte ich rauchen und ein Bier trinken. Und dann haben wir da gesessen wie die Großen und haben halt Bier getrunken. In die Lehre gekommen und die Monteure, die haben nach Feierabend getrunken und Donnerstag war Bastelstunde, da durfte ich auch schon mal ein Bier mit den Monteuren trinken. Ich habe Fußball gespielt, 30 Jahre lang, also ich war ja während meiner Sucht auch Sportler letztendlich. Habe nie während der Arbeitszeit getrunken, immer nur nach Feierabend oder nach den Trainingseinheiten. Jedes Training war Bier vor Ort und bei jedem Spiel sowieso. Heute weiß ich, dass ich damals schon als 16-, 17-Jähriger immer darauf geachtet habe, wie viel Bier ist eigentlich in der Kabine vorhanden für nach dem Spiel. Also ich habe immer schon geguckt, stehen da eine Kiste oder stehen da drei Kisten Bier? Oder also mir konnte es nie genug sein. Wenn da nur zwei Kisten Bier gestanden haben, dann habe ich schon gedacht, oh, dann wird es aber eng. Dann hat man schon mal ein bisschen mitgesorgt, dass da etwas mehr Bier für nach dem Spiel steht. Das war so der Einstieg. Ne?
Vielleicht darf ich hier einmal kurz schon eingrätschen, weil ich glaube, alles, was du bis jetzt erzählt hast, ist ein Verhalten mit Alkohol, was viele aus ihrem Alltag kennen. Also die ersten Minuten hast du erzählt und hast gesagt, ja, nach dem Training gibt's mal ein Bierchen, hier gibt's mal ein Bierchen. Klar, habe ich an Karneval zu viel getrunken. Und ich glaube, das sind ja so Sachen, da sagt jeder, da erkenne ich mich. Vielleicht ordnen wir hier einmal kurz ein, ab wann man vielleicht von Sucht sprechen sollte.
Ja, absolut. Also das ist natürlich die klassische Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme. Ab wann bin ich denn Alkoholiker oder ab wann bin ich denn suchtkrank? Meiner Meinung ist ganz klar die Regelmäßigkeit. Ne? Also wenn ich regelmäßig konsumiere, ohne Trinkpausen, jetzt in meinem Fall, mein Suchtmittel war ja nun mal Alkohol, ohne Trinkpausen, dann habe ich schon ein nicht nur ein Alkoholproblem, dann bin ich schon auf dem Level, dass ich sagen kann, man ist süchtig. Ne? Ob man dann schon physisch und psychisch abhängig ist, das stellt man selbst fest. Wenn Leute mich heute fragen, sage ich, lass es mal weg und schau mal, wie dein Körper reagiert. Ne?
Ja, ich glaube, das ist halt so das Bild, was viele von Suchtkranken haben. So, das sind die vormittags um 10 an der Supermarktkasse vor einem stehen, wo die Hände schon zittrig sind, wo das Kleingeld aus der Hosentasche gesucht wird. Also ich glaube, das ist so dieses ganz klischeehafte Bild, was man von einem Alkoholsüchtigen hat. Und ich glaube, dass du da bestimmt auch noch was dazu sagen kannst, dass das oft eben gar nicht der Fall ist.
Ja, die meisten Menschen, also wenn ich heute meine Seminare halte in Unternehmen, dann ist das Bild eigentlich immer das Bild von dem Obdachlosen, von dem Penner unter der Brücke oder auf der Parkbank, von dem versifften Typ, der irgendwo in irgendeinem Hauseingang liegt. Ne? Und das ist ein kompletter Blödsinn. Ne? Also der Obdachlose macht 3% der trinkenden Gesellschaft aus, das muss man sich mal vorstellen. Und der Rest der Alkoholiker, das sind wir, die Gesellschaft. Ne? Viele Menschen, die ich heute spiegele, die sagen, ja, mein Verhalten ist eigentlich ähnlich. Deswegen nenne ich es bewusst den schleichenden Weg. Ist ein Prozess gewesen über viele, viele Jahre. Natürlich kam in den Berichten immer 30 Jahre, 33 Jahre, hört sich immer massiv an. Ist ja auch massiv, aber das ist meine Trinkerfahrung, nennen wir es mal so. Ne? Über 30 Jahre mit Alkohol wirklich zu tun gehabt. Und wann die Sucht so richtig gegriffen hat, das war, denke ich mir, so ja, Ende 20, Anfang 30, wo ich gemerkt habe, hey, wenn ich wirklich mal weglasse, dann merke ich das auch schon. Dann merke ich das auch körperlich, also an den verschiedensten Symptomen, Nervosität und Blutdruck oder sonstige Geschichten, was da alles so eine Rolle gespielt hat. Aber aufgrund dessen, dass ich immer Sport gemacht habe, habe ich natürlich auch einiges überspielen können. Mein Körper hat mir unheimlich viel verziehen. Und wenn ich mal einen Samstag irgendwo versackt bin, gnadenlos, was ja eigentlich fast jeden Samstag irgendwo der Fall war, dann bin ich sonntags eine Runde um Lacher See gelaufen und habe gesagt, geht doch. Und so habe ich mich wieder legitimiert, letztendlich weiterzumachen. Solange das alles noch funktioniert, sagt man ja, klappt doch alles. Ne?
Wie lange hat es bei dir dann noch funktioniert?
Ja, das hat noch einige Jahre funktioniert. Also ich habe das, das war immer so ein Hoch und Runter. Wir haben in meiner Therapie damals, habe ich eine sogenannte Funktionsanalyse gemacht. Also ich habe ja wirklich mein Alkoholleben komplett aufgearbeitet mit einem Suchtlebenslauf über, hast nicht gesehen, 80, 90 Seiten, über im Prinzip mein ganzes Leben. Also ich weiß noch, wie ich in die Entgiftung gegangen bin und aus der Entgiftung raus bin in Richtung Therapieeinheit. Da habe ich mal zu einer Mitpatientin damals gesagt, naja, wenn die jetzt hier in meine Kindheit noch zurück wollen, die Psychologen und so weiter, dann habe ich da überhaupt keine Lust für. Und als ich später fertig war mit meinem Suchtlebenslauf, glaube ich, war ich ein Jahr vor meiner Geburt. Also ich habe das richtig aufgearbeitet. Und in meiner Funktionsanalyse mit meinem Diagramm, was ich auch zu Hause noch habe, wo ich des Öfteren mal noch reinschaue, da konnte man schön die Kurven sehen und auch den Konsum, die Mengen sehen, zu welchen Jahren ich wie viel getrunken habe, zu welchen Anlässen ich getrunken habe, was der Alkohol machen sollte eigentlich, ne? Ob du Trauer, glücklich, Zufriedenheit, das habe ich also wirklich aufgearbeitet. Und das war eigentlich so bis zu meinem 40. Lebensjahr immer so eine Kurve, die ganz unterschiedlich von oben nach unten mal voll ausgeschlagen ist. Dann bist du wieder am Boden der Tatsachen angekommen, hast mal wieder ein paar Tage nicht konsumiert. Aber ab so meinem 38., 39., 40. Lebensjahr, da wurde es dann doch schon massiver.
Und wie sahen die Jahre, sagen wir, zwischen Ende 20 und Ende 30 bei dir so aus? Also du bist ja trotzdem weiterhin zur Arbeit gegangen, du bist Papa, ne?
Nee, klar, ich bin Papa, ja. Ich habe einige Beziehungen gehabt. Heute weiß ich, dass auch viele Beziehungen, die ich hatte, da will ich gar nicht stolz drauf sein, sondern einfach sagen, ja, da ist auch viel den Bach runtergegangen aufgrund des Alkoholkonsums. Welche Partner macht sowas schon gerne mit, sag ich mal, ja. Keiner, glaube ich, sei denn er konsumiert selbst, dann macht er das vielleicht mit. Aber damals gab es schon einige Trennungsgründe, auch aufgrund von Alkohol. Oder ich habe mich getrennt, bevor ich entdeckt wurde. Ich habe das ja auch immer wirklich, ich habe mir so eine Fassade aufgebaut. Der Alkoholiker neigt dazu, sich wirklich eine Fassade aufzubauen, so um sich rum, dann hinten rum, dass kein Mensch mehr so richtig da dran kommt.
Kannst du mir das ein bisschen erklären, was das heißt, Fassade aufzubauen?
Ja, ein Eigenschutz halt. Ich sag mal, speziell auch als Mann, wobei das bei Frauen ja auch genauso ist oder egal welches, in welchem Geschlecht wir jetzt sind, ist ja immer große, das mit riesiger Scham behaftet, ne? Und wenn du irgendwann merkst, dass du irgendwie schon zu viel trinkst, klar, merkt man das, ne? Kognitiv war ich ja doch noch so klar, dass ich mir schon im Klaren war, hier läuft irgendwas schief, ne, mit dir. Das ist einfach zu viel, ne? Und somit baut man sich seine Fassade auf, lässt die Leute nicht mehr so an sich ran, wird oberflächlich, das eigene Wesen verändert sich, ne? Gibt es also die Wesensveränderung. Nicht, dass man jetzt sein Wesen verändert, weil man konsumiert hat und betrunken ist, sondern weil der Alkohol wirklich was mit einem macht. Das ist ein Nervengift, muss man einfach so sehen. Ne? Muss eins dabei sagen, ich bin kein trockener Alkoholiker heute, der mit erhobenem Finger durch die Gegend läuft und sagt, alle Finger weg vom Alkohol, der böse Alkohol, genauso wie penetrante Nichtraucher den Finger heben oder sonst, mache ich nicht, sondern ich kläre halt heute ganz bewusst darüber auf, welche Gefahren halt eben der Alkohol doch anrichten kann.
Wie sah denn dein Alltag aus?
Der war, wenn ich an meinem 27. Lebensjahr nochmal anknüpfe, da waren so die Stressjahre 27 bis 30, 32, wo auch beruflich so ein bisschen was schief gelaufen ist und wo ich Vater geworden bin und so weiter, wo alles nicht so glänzend und perfekt gelaufen ist. Und da war der Alkohol schon ziemlich präsent. Da war es auch schwierig für mich, mich wieder neu zu strukturieren und mich wieder neu einzusortieren. Habe ich dann irgendwann geschafft, auch mit einer Partnerschaft und mit einem guten Job, den ich dann auch hatte. Fing mein Leben nochmal an, sich so ein bisschen anders aufzubauen. Ich habe Ich sage immer, ich hatte meine Atelierwohnung, mein schönes Auto vor der Tür, immer ein paar Euro in der Tasche und habe es mir gut gehen lassen.
Aber trotzdem war ja der Alkohol da, ne?
Klar, der Alkohol war da. Der Alkohol war immer zu den Feierabendstunden da. Heißt, ich habe mich auch in meiner Arbeitszeit geglaubt, immer unersetzbar zu machen. Ich war so der klassische, ja, ich arbeite 11, 12 Stunden am Tag, habe ich immer gerne erzählt, mache nur 10 Tage Urlaub im Jahr und bin nie krank, ne? Und ja, habe mich damals da so selbst ausgelaugt ein Stück weit, dass ich abends nach Feierabend dann wirklich auch den Alkohol als Ventil genutzt habe. Der erste Schluck befreit und der Stress geht weg und das ist dann immer mehr geworden, auch der Konsum ist von der Menge mehr geworden. Das heißt, ich war noch nie ein Typ, der mit einem Glas Wein was hätte anfangen können. Ich habe dann immer die Flasche getrunken und wenn ich nur eine Flasche Wein daheim gehabt habe, dann war ich schon nervös, dass ich keine 2 oder 3 zu Hause hatte. Ne? Allerdings habe ich mir immer oder fast immer täglich besorgt. Also ich hatte nie mir ein Lager angelegt, was auch zeigt, dass ich immer wieder mit mir gehadert habe. Es gab auch zwischendrin mal Phasen oder auch mal Abende, wo ich gesagt habe, so Schluss mit lustig und jetzt schüttest du die ganze Plörre hier in den Ausguss und am nächsten Tag war das aber schon wieder vorbei. Ne? Mhm. Und die Tage wurden halt immer extremer. Extremer heißt mein Stress, den ich mir selber gemacht habe, den ich mir selbst auferlegt habe, indem ich gedacht habe, ich wäre unersetzbar und hast nicht gesehen, das war so ein ja, da hat man sich so künstlich aufgebauscht. Ne? Und somit waren die Effekte, abends den Alkohol zu trinken, die waren immer besser. Ne? Und die waren immer, ja, wie soll ich jetzt sagen?
Deine Motivation aufzustehen.
Genau.
Du hast gerade gesagt, dass du immer mal wieder Tage hattest, an denen du gesagt hast, nee, also heute wird jetzt hier mal nicht getrunken und dann wird das auch mal weggeschüttet und am nächsten Tag hast du dann doch wieder zum Alkohol gegriffen. Das sagt mir jetzt irgendwie, dir war schon bewusst, dass da ein problematisches Verhalten vorliegt. Also du selbst hast es vielleicht intrinsisch immer wahrgenommen. Hat das dein Umfeld dann wahrgenommen?
Tja, meinem jüngsten Sohn ist es immer wieder mal zu Hause aufgefallen. Der ist bei mir die letzten Jahre, bevor er 18 geworden ist, noch groß geworden. Der hat schon mal gesagt, boah, hast schon wieder was getrunken oder, ne? Wo ich dann gesagt habe, dann kam dann hier diese Fassade, die man aufgebaut hat, diese Abwehrhaltung, dieser Eigenschutz, kümmere dich mal um dich, ne, und mach dir mal keine Sorgen um mich, ich komme schon klar. Und ist ja bei jedem, der suchtkrank ist, der macht ja erstmal die Abwehrhaltung. Aber es war relativ wenig. Also als ich in Therapie gegangen bin, da war natürlich ein Riesenfass, weil ich mich geoutet habe, jetzt komme ich aber gleich zu, da haben die meisten Leute gesagt, das hätten wir aber nicht gedacht.
Glaubst du, dass sie das ernst gemeint haben oder...
Also die sich wirklich mit dem Klaus Hackenbruch beschäftigt haben und die mich wirklich kannten, die haben das, glaube ich, schon irgendwo vermutet. Na, muss ja auch, denn man muss sich ja vorstellen, wenn man täglich konsumiert, muss man ja auch wie so eine Alkoholknolle riechen. Ne? Das ist einfach so, ich bin zwar ein gepflegter Mensch, ich bin auch, habe auch meinen sozialen Stand damals Gott sei Dank nicht verloren und hab natürlich jeden Morgen geduscht, habe mir jeden Morgen frische Klamotten angezogen und, aber ich behaupte einfach, dass sowas jeder Pore ja nach Alkohol riechen muss. Also wird es den Leuten auch in meinem Betrieb, in dem ich gearbeitet habe, auch stellenweise aufgefallen sein. Und da sind sicherlich die ersten, so gegen Ende meiner Trinkzeit, die ersten ein, zwei Leute gewesen, die sicherlich gesagt haben, ja, mit dem Hackenbruch stimmt aber nicht in der Richtung, da bin ich ziemlich sicher. Ne? Und ansonsten in meinem privaten Umfeld, in meinem Freundeskreis, ja, da war halt bekannt, er trinkt halt viel, wenn er irgendwo bei einer Party ist und so weiter. Und dann nickt er ein oder schläft irgendwie ein oder. Und da wurde eigentlich mehr drüber gelacht, als sich Gedanken darüber gemacht habe, ob er jetzt suchtkrank ist, der Klaus. Oder.
Ich glaube, das ist aber in vielen bekannten Kreisen so oder in vielen gesellschaftlichen Runden, sagen wir es mal so, dass das total oft verkannt wird, ne? Also, dass es eher mit Humor genommen wird und weil Alkohol halt einfach so eine Alltagsnormalität irgendwie widerspiegelt. Nur du hast ja selbst gesagt, es gibt ja verschiedene Gründe, warum man trinken kann. Zur Freude, zum Anstoßen, um sich zuzuprosten oder um zu sagen, boah, heute war nicht so ein guter Tag, komm, wir gehen ein Bierchen trinken und morgen geht die Sonne wieder auf, ne? Also es ist halt so normal.
Ja, Alkohol ist in der Gesellschaft halt wirklich komplett verankert, das muss man so sehen. Und egal zu welchen Anlässen wird Alkohol ausgeschenkt, das ist halt normal. Ne? Und das ist so, wenn ihr heute, sag ich mal, Sport im Fernsehen schaust oder sonst irgendwo, selbst da ist ja Alkohol immer in irgendeiner Form präsent, entweder in der Werbung oder. Und aber auch im ganzen Wortlaut der Gesellschaft ist der gute Wein oder der Bier oder sonst irgendwas, Bierchen, ne, Weinchen, ist immer mit am Start. Mhm. Also mir hat mal, nach meiner Therapie bin ich mal bei einer sehr guten Bekannten gewesen. Wir siezen uns, kannten uns geschäftlich und die hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, also jetzt mal ganz im Ernst, das ist echt toll, was Sie geleistet haben jetzt und aber was trinken Sie denn jetzt? Das ist so der Klassiker. Ne? Was trinken Sie denn jetzt?
Rodius Mineralwasser.
Genau, zum Beispiel. Zum Beispiel in allen Variationen, ja.
Wann oder wie kam es bei dir zu der Erkenntnis, dass du gesagt hast, okay, und jetzt ist wirklich Schluss?
Ja, also das Ganze, oder das, was bei mir über viele Jahre gelaufen ist, schnürt einem natürlich irgendwann den Hals zu, das muss man ganz einfach sagen. Also diese psychische Abhängigkeit, ob ich jetzt glücklich, zufrieden oder unglücklich und todtraurig war, hat eigentlich keine Rolle gespielt. Der Alkohol war einfach nur noch präsent. Ne? Und der musste auch keinen besonderen Zweck mehr erfüllen, außer dass er halt eben in meinem Körper war. Ne? Somit hat sich die Schlinge immer weiter zugezogen. Auch beruflich habe ich das ein oder andere kleinere Problem, was dann nachher aber auch schon größere Probleme waren, was ich heute mit meinem Wissen ganz klar auch dem Alkohol
Kannst du da ein Beispiel geben?
Ja, ich sag mal, Meinungsverschiedenheiten, da war ich sehr, sehr schwierig zu handeln, ganz klar schwierig zu handeln. Andere Ansichten und so weiter, da ging eigentlich relativ wenig an mir vorbei. Das zeigt wiederum die Fassade, die man sich gebaut hat, die Angst, angreifbar zu sein. Ne? Und daraus kamen schon Reaktionen, die nicht so fein waren. Und da bauen sich natürlich, wenn man 15 Jahre in einem Unternehmen arbeitet, natürlich mit den einen oder anderen Personen Dinge auf, die sich dann irgendwann nochmal entladen, in welcher Art und Weise auch immer. Ja, meine Zeit wurde eigentlich so dunkel 2016 im Juli, da ging es mir schon nicht so sonderlich gut. Da habe ich auch immer wieder mal, wenn ich konsumiert hatte bei mir zu Hause, dann habe ich schon mal fertig gebracht, abends 11:30, 12 mal so eine Suchthotline anzurufen oder sonstige Geschichten. Oder ich habe einen guten Bekannten in der Nachbarschaft, der ist Arzt, den habe ich mal angerufen. Der kam auch mal zu mir und der hat ganz klar gesagt, Klaus, du bist Alkoholiker, ne? Definitiv. Und
der hat dir das dann also wirklich so schonungslos?
Schonungslos gesagt. Na, da habe ich gesagt, der hat sie nicht alle. Ne? Der hat mir dann die Adressen vom Blauen Kreuz und hast nicht gesehen, zukommen lassen. Ne? Und den habe ich komplett gemieden. Ich habe gesagt, der ist nicht ganz sauber. Ne? Ich bin ja alles, aber kein Alkoholiker. Dann habe ich mit meinem damaligen Freund und Chef eine kleine Diskussion gehabt, wo er gesagt hat, wenn ich zu Firmenfeiern kam und so weiter, da kam ich oftmals schon vorgeglüht an, so nennt man der mal. Ne? Und das heißt, wenn man samstags nachmittags irgendwie privat in der Nachbarschaft schon ein paar Bier getrunken hat, dann ist abends auf eine Feier gegangen, dann kam ich da immer schon so ein bisschen angeschickert an und irgendwann hat er immer gesagt, du hast aber kein Problem mit Alkohol. Und dann sag ich, nee, ich habe alles andere, aber kein Problem mit Alkohol. Wir waren so eine Handschlagfraktion und dann habe ich angefangen, heimlich halt eben zu konsumieren. Ne? Das heißt, ich habe in die Hand rein versprochen, dass ich kein Problem mit Alkohol habe und auch keinen mehr trinke. Ne? Und somit bin ich dann auf, ich sag mal, Feuerwehrfeste oder sonstige Geschichten gegangen, habe immer angestoßen mit dem Rodius nach vorne so, ne? Und Prost zusammen. Du hast eine Runde bestellt, wie das so üblich war. Und ich sag jetzt mal, mach mal 15 Bier und einen Rodius. Ne? Mhm. Und dann hast du so mit dem Rodius angestoßen. Alle Leute haben gesagt, boah, der Hackenbruch trinkt keinen Alkohol mehr. Ne? Aber natürlich zu Hause, entweder vorher schon oder danach. Ne? Und der Konsum war dann schon massiv. Also ich konnte vorher 2 Flaschen Wein trinken, bin auf eine Feier gegangen, habe dann nur Wasser getrunken. Die Leute haben alle gesagt, hey, der Hackenbruch trinkt keinen Alkohol mehr. Super. Ne?
Mhm. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, was das in dir auch gemacht haben muss. Diese Lüge und halt auch, also ich sag mal so, es gibt mit Sicherheit Menschen, in deren Naturelles veranlagt ist, dass sie gerne lügen, vielleicht auch krankheitsbedingt, um Himmels Willen. Aber eigentlich geht es uns ja immer besser, wenn wir die Wahrheit sagen. Ja, also wir fühlen uns immer freier, wenn wir ehrlich sein können und dürfen. Und diese Fassade dann aufrecht zu halten, also vorher hast du ja schon gesagt, du hast Fassaden hochgebaut, gemauert. Und ich stelle mir das, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde oder müsste, wenn ich das so machen würde. Also
ja, man muss ganz klar sagen, das ist, also heute sage ich natürlich aus der Sicht heute ganz klar eine Vollkatastrophe. Ne? Mhm. Also was ich da an Stress hatte in dieser Zeit, an selbstgemachtem Stress hatte, ne? Ob das beruflich war, ob das in meinem Freundeskreis der Fall war, ob das zu Hause der Fall war, dass ich halt eben auch, wenn, ich sag mal, wenn mein Sohn heimkam oder sonst irgendwas, dann habe ich schon das Glas mit dem Wein versteckt im Schrank, ne, im Gewürzschrank oder so. Und der musste nie an den Gewürzschrank, an dem Abend musste er natürlich an den Gewürzschrank. Ne. Dieser innerliche Druck, der macht natürlich ganz viel mit einem. Der hat mich auch, ich glaube, schon in dieser Zeit psychisch ganz schön geschädigt. Und dann kam irgendwann, fast auf den Tag genau, ein Jahr später, die Quittung dafür. Und das war Gott sei Dank ja mein Ausstieg aus allem. Also wo ich dieses eine Jahr heimlich konsumiert habe, und mich auch in der Firma immer wieder neu rechtfertigen musste und so weiter, saß ich an einem Samstagnachmittag, hört sich immer so ein bisschen an wie so ein Märchen, in meiner Garage und der Rasen war gemäht, das Haus war geputzt, alles war top und dann sollte mein Konsum losgehen, was ich vorher aber schon beim Rasenmähen gemacht habe. Da habe ich immer so meine Bahnen gezogen und ich habe Jahre später noch im Holz und Unterholz meine Dosen gefunden oder sonstige Geschichten. Tatsächlich war mein Ausstieg aus dem Alkohol oder der Anfang des Ausstiegs ein Blick in den Spiegel. Ich habe da in der Garage gesessen, Samstagmittag, war ziemlich am Ende und habe mir einen Weizen eingeschüttet und Wein und Prosecco, die Gläser alle vorbereitet gab, ziemlich weit hinten in der Garage, weil ich auch schon so ein bisschen Verfolgungswahn hatte. Ich dachte, da kommt keiner von rechts, keiner von hinten, keiner von links. Also echt so wie so ein bisschen Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ne? In der Gesellschaft ganz normal funktioniert, aber zu Hause und in den Trinkphasen schon echt so ein Paranoia gehabt in irgendeiner Form. Ne? Und naja, dann gab es eine Situation, ich hätte noch so eine alte Dose Prosecco in der Werkbank, die habe ich auch noch aufgemacht. Und als ich an dieser Dose getrunken habe, kam der Blick in den Spiegel habe ich auch noch zu Hause. Und der Blick war eine Vollkatastrophe. Das war eine Fratze mit einem aufgerissenen Mund, so muss ich das vorstellen, die sich so eine Dose da reingedrückt hat. Naja, das ist so ein, das hört sich noch harmlos an, aber ich glaube, ich habe damals den Tod gesehen, als ich da reingeguckt habe. Ich habe also ernsthaft geglaubt, dass ich nicht mehr lange lebe. Ne? Und in dem Moment ist so ein Rädchen in das andere geglitten. Dann mein damaliger Chef und Freund kam vorbei, fast zeitgleich, und hat da quasi auch meinen Zusammenbruch erlebt, indem ich mich komplett geoutet hatte. Der sagte, wie siehst du denn aus? Ich muss wohl schlimm ausgesehen haben. Und dann haben wir uns 3 Stunden oder so bestimmt unterhalten. Und da stand die Firma hinter mir, die gesagt hat, also ganz klar, dass er gesagt hat, du behältst alles, kein Thema, aber du musst etwas tun. Nur was tun? Ja, eigentlich war das der Grundstein meines heutigen Arbeitens. Ne? Ich hab, was ist zu tun? Ne? Alkoholiker, das Wort ist klar, aber was macht man, wenn man in der Situation ist? Und das wusste bei uns ja keiner, weder er noch ich. Und alte Freundin von damals, die hat mich aufgeklärt. Und dann bin ich montags in die Entgiftung. Und ja, heute habe ich eine eigene Selbsthilfegruppe in dieser Entgiftungsabteilung der Rhein-Mosel-Fachklinik. Selbe Station, also eine Gruppe, die ich da moderiere und leite. Und ja, bin da immer sehr froh drum. Ich sage immer, wenn die Leute kommen, dann sage ich ihnen, der Schritt da rein, das ist nicht der Schritt in den Abgrund, sondern das ist der erste Schritt nach oben. Ne? Mhm. Damals stand ich vor dieser Klinik und habe gedacht, du Scheiße, du bist echt nur ein Stück Müll, bist nichts wert, bist 49 Jahre alt. Und das ist also jetzt das Ende. Ne? Stehst vor einer Entgiftungsstation als Suchtkranker.
Und du hast es gerade so gesagt, naja, so eine Freundin hat mich dann aufgeklärt und dann bin ich in die Entgiftung. Klingt jetzt irgendwie sehr einfach erstmal.
Ja, war es nicht. Also definitiv nicht. Die Aufklärung war da, dass es hieß, die hatte einen Plan. Die konnte mir sagen, du musst in eine Entgiftung, dann musst du in eine anschließende Therapie, dann musst du in die Wiedereingliederung und so weiter und so fort. Na, und also sie hat mich da schon intensiv aufgeklärt, was ich für Schritte gehen musste, aber was das letztendlich bedeutet, wusste ich natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ne? Montags habe ich da angerufen in der Entgiftung, das war noch sehr spannend. Die haben dann gesagt, haben Sie denn aktuell konsumiert? Und dann habe ich noch gesagt, nee, habe ich jetzt nicht, bin trocken, habe ich damals gesagt, hatte meinen Tag nicht getrunken. Und dann sagten sie, dann haben wir 11 Tage Wartezeit. Ne? Und dann habe ich mich gedacht, wie sollst du das schaffen? Wie bekommst du 11 Tage? Never ever. Ne? Ich habe mich gerade entschieden, jetzt möchte etwas tun. Und habe mir dann 2 Flaschen Wein gekauft im Supermarkt, habe die getrunken, montags, mittags. Und habe wieder angerufen, habe gesagt, jetzt hätte ich konsumiert und so weiter. Und dann haben sie mich auch direkt angenommen. Und dann bin ich dahin. Und dann fing eigentlich so nach 3 Tagen mein Kopf an, so einigermaßen normal zu ticken, und ich habe die Sache versucht zu begreifen, was geht jetzt ab, und dann habe ich alles, was negativ war, wirklich rumgedreht für mich und habe gesagt, hier ist die Chance deines Lebens. Mhm. Und dann ab dem Tag war ich eigentlich Musterpatient. Ich habe eine Entgiftung gemacht mit einem anschließenden Motivationsprogramm, hat die Rhein-Mosel-Fachklinik damals noch angeboten, habe während dieser Zeit mich schon darum gekümmert, und habe einen Therapieplatz mir besorgt. Und es war auch witzig, die Dame, die ist auch aus meinem Heimatort, die da in der Rezeption sitzt, und die habe ich angerufen und hat sie gesagt, ohne dass sie irgendetwas wusste, ach Klaus, ist es endlich soweit. Und das hat mir dann natürlich damals gesagt, dass schon so ein paar Leute Bescheid wussten.
Mhm. Wie du das erzählst, klingt es trotzdem immer noch so unfassbar leicht, weil du auch gesagt hast, ab dann war ich ein Musterpatient. Ich persönlich finde es sehr beeindruckend, weil ich glaube, dass es nicht so leicht ist. Nein. Und du hast dann gesagt, ja, und ich habe mich währenddessen dann auch schon um einen Therapieplatz gekümmert. Also ich glaube, das müssen wir nochmal hervorheben. Das ist mit Sicherheit nicht die Regel, dass das so funktioniert. Und ich möchte auch nochmal betonen, wie viel Eigenleistung von dir dahinter gesteckt hat, wie viel Disziplin auch. Ne?
Absolut. Wenn ich sage, ich war ab da ein Musterpatient, dann hat das natürlich, ja, mit meiner Psyche hat das Ganze sehr, sehr viel gemacht. Also vom Himmel hoch jauchzend bis zum Tode betrübt, war da in den ersten Tagen und auch Wochen einiges dabei. Aber ich habe die Chance halt gesehen. Ich habe die Chance gesehen und auch mit gute Gespräche gehabt mit den ersten Therapeuten, die ich da hatte, indem ich glaubte, ehrlich zu sein. Ich würde das nie vergessen. Man hat mich gefragt, wie viel trinken Sie denn so? Und dann habe ich immer gesagt, ja, so 2 Flaschen Wein. Na, da waren jetzt schon längst 4 Flaschen Wein. Und, oder wie lange trinken Sie denn schon? Ja, 4, 5 Jahre. Nachher waren es 10 und letztendlich waren der über 30 Jahre. Ne? Und also diese Aufarbeitung hat bei mir relativ früh gegriffen, dass ich gute Gespräche hatte und mir im Klaren war, dass ich eine Chance habe.
Und wie ging es dann für dich weiter? Also du hast verschiedene Maßnahmen ergriffen, du warst in der Entgiftung, du hast eine Therapie angesetzt und dein Chef hatte dir ja gesagt, komm zurück, also wir warten alle auf dich.
Ja, genau. Ja. Das war sicherlich damals sehr, sehr hilfreich, dass ich diese Zusagen hatte. Wobei ich, ja, ich hatte mein Haus ja noch und alles und und trotzdem habe ich irgendwie nie so richtig daran geglaubt, ob ich sicher und safe wieder zurückkomme. Ne? Dafür war das war wie so ein Sprung ins Ungewisse. Wusste nicht wirklich, was auf mich zukommt. Ja. Ne? Heißt, ich habe so eine kleine Brotdose gehabt, da war mein Bargeld drin. Das habe ich alles im Safe, in der Therapie versteckt, ne? Und habe alle meine wichtigen Unterlagen mitgeholt, als wenn ich nie mehr wiederkommen würde und so. Ne? Aber die Aussage, dass ich zurück in meinen Job kann, das war sehr, sehr hilfreich, denn dass meine Kinder dahinter gestanden haben. Die waren zwar im ersten Moment auch geschockt, aber die haben dahinter gestanden. Das war sehr hilfreich und ja, somit bin ich dann in die Therapie nach Bad Neuenahr, in die Medianklinik und habe dann da wirklich intensiv den Alkohol schon studiert und habe auch mich selbst studiert. Ne? Und habe heute greifbar zu Hause alle Aktenordner aus dieser Therapiezeit, den ziehe ich mir ab und an mal raus und lese mal meine Tagesberichte oder die Dinge, die ich so gemacht habe. Und das hat mich letztendlich zu dem Experten letztendlich gemacht, der ich jetzt heute in der Richtung bin.
Mhm. Und wie ist es dann dazu gekommen, dass du dieser Experte geworden bist?
Ja, ich kam zurück aus der Therapiezeit und natürlich, ich hatte ja vorhin eingangs schon erwähnt, sind so ein paar Sachen auch beruflicher Art und Weise in die Brüche gegangen und die waren noch nicht mehr zu kitten, als ich zurückkam. Das heißt, ich habe also meine Stellung verloren, relativ zeitnah. Da mache ich auch heute keinem mehr einen Vorwurf, außer dass der Zeitpunkt einfach schlecht war. Also 6 Tage nach meiner Therapie bin ich quasi entlassen worden. Das war ja mit Sicherheit ein ganz falscher Zeitpunkt, aber auch da kann ich heute nur sagen, war ein ungesundes Unternehmen, also gar nicht böse gemeint, sondern einfach Unwissenheit, wie geht man mit Menschen um, die suchtkrank sind, wie spricht man Menschen überhaupt an, die suchtkrank sind, wie gliedert man die nachher wieder ein im eigenen Unternehmen und so weiter und so fort. Da war halt viel zu wenig Wissen, dass das so passiert ist, wie es passiert ist. Ich stand aber dann mit 50 Jahren quasi so ein bisschen massiv auf der Straße, nicht ein bisschen, sondern ich stand auf der Straße. Und das direkt nach der Therapie, da habe ich mal ja bis heute das einzigste Mal in meinem Leben einen dermaßenen Suchtdruck für ein paar Hundertstel Sekunden gehabt, dass ich gedacht habe, ich würde rückfällig, was Gott sei Dank nicht
passiert ist. Das war gerade die erste Frage, die ich im Kopf hatte. Ja.
Also das war der schlimmste Moment ever, als ich gekündigt wurde. Da habe ich wirklich eine, ja, gefühlt 10 Sekunden, aber es war nur eine Hundertstel, gedacht, boah, du musst jetzt gleich irgendwie Wein kaufen oder sonst irgendwas. Das war aber ganz schnell wieder weg. Und das war auch das einzigste Mal. Das ist nie wieder passiert.
Wie hast du den Gedanken zur Seite geschoben?
Ja, indem ich gesagt habe, Wahnsinn, bist du verrückt. Ne? Ich habe genau die gleiche Hundertstelsekunde an alles gedacht, was ich geleistet hatte bis dahin. Und ja, dann habe ich im Fitnessstudio angemeldet. Hab da die Frau meines Lebens kennengelernt. Ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt ohne Alkohol. Ja, schon Wahnsinn, wie wir uns dann kennengelernt haben und wie ich dann auch unterstützt worden bin in der Zeit. Und ja, und ab der Zeit ging eigentlich alles nur noch aufwärts. Dann war das Finden der eigenen Person noch so ein Prozess. Was will ich in Zukunft machen? Der Gedanke, in der Prävention zu arbeiten, den hatte ich hier und da mal. Aber der kam dann im Dezember 2017, Januar 18, da kam der nochmal so richtig, wo ich gemerkt habe, dass echt wenig Menschen Ahnung von Sucht haben. Und dass Alkoholiker stigmatisiert werden bis zum Anschlag. Ich hatte ja immer das Gefühl, ich hätte hier oben so ein Schild auf der Stirn. Und dieses Schamgefühl und diese ganze Geschichte. Und ich hatte mich ja damals geoutet, war ja der Gedanke, was machen wir jetzt da, ein Burnout? Oder machen wir da ein Rückenleiden draus? Und ich habe gesagt, nee, Mann, den Alkohol da draußen, ich stehe dazu. Und somit wusste ja Gott und die Welt, dass ich Alkoholiker war. Was auch nicht einfach war, kann ich keinem empfehlen heute. Ne? Also das zu tun, ich habe es getan. War noch in einem Zeitungsbericht irgendwann drin und so weiter. Ne? Also da war mir schon so ein bisschen flau, dass es jetzt jeder weiß. Aber da ist das Ganze eigentlich so entstanden, dass ich gesagt habe, ja, ich will damit arbeiten. Ich möchte die Menschen aufklären und habe festgestellt, dass in vielen Unternehmen eine Unwissenheit halt eben besteht. Und ja, dann ging es los. Kein soziales Studium. Ne? Das heißt, ich wollte den Suchtberater machen. Und ja, ich habe aber kein soziales Studium oder sozialen Beruf als Ausbildung oder so. Somit hat jeder gesagt, ja, nee, vergessen Sie das. Ne? Und dann habe ich mich selbst finanziert und habe die Ausbildung gemacht in Nordrhein-Westfalen. Habe mich privat weitergebildet in der Richtung. Und mein größtes Portfolio war ja mein eigener Weg. Und den habe ich mir ja immer wieder zu Gemüte geführt. Ich habe einen nassen Tag geschrieben damals, also einen Konsumtag meines Lebens, hört sich witzig an, ist aber ein großer Bestandteil meiner heutigen Arbeit, um Menschen einfach die Gedanken und auch die Dinge mal rüberbringen zu können, was passiert denn eigentlich so mit einem Menschen,
ja,
der alkoholsüchtig ist.
Was passiert denn mit einem Menschen, der alkoholsüchtig ist?
Dieser nasse Tag, den ich geschrieben habe, der ist auf den Seminaren, lese ich den immer zum Schluss vor. Der fängt halt morgens an, beim Aufstehen 6 Uhr, und du erklärst halt eben so, wie du in den Tag reinkamst. Erstmal krämst du dich mit dem Tag, den du davor hast, den du konsumiert hast. Dann versuchst du dich auf den neuen Tag zu konzentrieren und sagst dir, nee, heute machst du aber anders, heute passiert alles anders. Und dann fährst du auf die Arbeit, machst deinen Job, brauchst erstmal eine Stunde, zwei, bis du mal an Laufen kommst, 3 Kaffee, 5 Zigaretten. Gegen Mittag kommt immer der Gedanke, heute trinkst du mal nichts, heute Abend fährst du mal Fahrrad oder gehst du mal laufen oder sonst irgendwas. Also Alkohol never, ist jetzt vorbei. Und so gegen 3-4 Uhr ist der Gedanke schon wieder komplett über den Haufen geworfen und abends trinkst du halt wieder. Und dann wird selbst Einkaufen schon zum Problem. Ich bin ja selbst auf Parkplätze damals gefahren, wenn ich an irgendeinem Nettomarkt gefahren bin oder sonst irgendwo, dann habe ich immer schon rechts und links geguckt, ob irgendein Bekannter da ist, der mich sehen könnte, wenn ich Alkohol kaufe, den Schwachsinn. Heute behaupte ich, wenn ich an einem Band stehe, dann erkenne ich sehr viele Menschen, die ähnlich kaufen, wie ich das damals gemacht habe.
Was sind denn Anzeichen, die vielleicht mein Umfeld erkennen lassen, dass ich ein Problem habe, beziehungsweise die meinem Umfeld helfen, dabei zu erkennen, dass eine Person in ihrem Umkreis ein Problem hat?
Ja, da gibt es so viele, Jessica, die kann ich jetzt einzeln so nicht benennen. Man sollte immer schon ein Stück weit darauf achten, wie der Mensch sich verändert. Manchmal arbeiten wir jahrelang mit irgendwelchen Personen zusammen und kennen sie nicht wirklich. Muss ja nicht mit meinem Kollegen Händchen halten, spazieren, um den Laher See gehen. Aber ich sollte schon so ein paar Dinge bemerken. Und wenn ich heute bemerke, dass es der Person nicht gut geht in irgendeiner Form oder ich den Eindruck habe, mein Eindruck ist, dass es dir nicht gut geht, dann spreche ich die Menschen dementsprechend auch an. Und das ist die Empfehlung, die ich immer wieder rausgebe. Und 5-7% aller Arbeitnehmer sind alkoholkrank. Das musst du dir mal vorstellen, was das für eine Zahl ist. 10-15% trinken gesundheitsgefährdend. Und das sind ja schon alarmierende Zahlen. Und da muss man einfach ja sensibilisieren. Und das mache ich mittlerweile sehr erfolgreich in größeren Unternehmen. Ich mache es in Unternehmen. Ja. Mhm. Und das Schönste daran ist wirklich, dass man die Menschen so erreicht, dass sie nachher aus dem Seminar gehen, nicht nur, dass sie wissen, was ist Sucht, sondern wie gehen wir miteinander um.
Mhm. Dann lass uns doch zum Abschluss das Ganze noch einmal umdrehen. Ich habe dich jetzt gerade gefragt, wie das Umfeld darauf reagieren kann und wie das Umfeld darauf aufmerksam werden kann und was sie dann tun können. Vielleicht zum Abschluss von dir ein paar Worte an jemanden, der vielleicht aktuell betroffen ist und Mut, den du geben möchtest.
Ja, den Mut, den ich geben möchte, ist, dass, ich sag mal, die Alkoholkrankheit ist zumindest mal eine Krankheit, die ich besiegen kann. Zu leben und nicht nur zu existieren, ist, glaube ich, ja, die beste Motivation. Die eigene Gesundheit. Wir leben nur einmal, das ist klar. Wir haben nur einen Geist, einen Körper. Wenn der Geist kaputt ist und der Körper kaputt ist, dann war es das. Und das sollte jedem die Motivation sein, gesund zu werden. Und es gibt Hilfsmöglichkeiten ohne Ende bei uns. Wir haben in Deutschland da wirklich ein tolles System. Und ja, das, ich hoffe, das reicht. Es gibt so viel Motivierende.
Ja, also ich glaube, Klaus, wir könnten noch stundenlang weiterreden über dieses Thema und hätten wahrscheinlich immer noch nicht alles gesagt. Ja. Ich hoffe aber, dass wir unserer Zuhörerschaft heute einen spannenden und aufrüttelnden Einblick geben konnten, dass du vielleicht viele einfach getroffen hast, sensibilisiert hast für das Thema. Ich finde es sehr, sehr bewundernswert nach wie vor, wie du mit dem Thema umgegangen bist, was du heute daraus gemacht hast, und würde mir wünschen, dass andere auch diesen Mut finden und ihren Weg finden können. Bevor ich dich gehen lasse, musst du aber vielleicht noch einmal durch meine Schnellfragerunde durch.
Ja. Oh, ich bin gespannt.
Ja, da muss jeder Gast einmal durch. Ich würde anfangen, wenn du bereit bist.
Ja, okay.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Nachteule oder Frühaufsteher?
Frühaufsteher.
Stadt- oder Landleben?
Landleben.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Geburtstag oder Weihnachten?
Geburtstag.
Risiko oder Sicherheit?
Wenn ich jetzt einen Joker hätte. Na, Sicherheit.
Träumer oder Realist?
Realist.
Chaos oder Ordnung?
Ordnung.
Salat oder Schnitzel?
Salat.
Sport oder Meditation?
Beides.
Disziplin oder Motivation?
Motivation.
Was ist typisch Klaus?
Dass ich sehr ehrlich bin und dass ich viel Gefühl habe.
Vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch bei uns.
Ich danke dir und dass ich da sein durfte. Dankeschön.
Das heutige Gespräch mit Klaus hat dafür gesorgt, dass ich mein Konzept tatsächlich komplett zur Seite gelegt habe. Ich habe mir wie immer viele Fragen zurechtgelegt und habe genau eine einzige Frage gestellt, die ich mir aufgeschrieben hatte, und das war die erste, wie man es geschafft hat, 30 Jahre lang das Ganze irgendwie geheim halten zu können. Ich fand es sehr bewegend, sehr aufwühlend, das Ganze zu hören irgendwie, weil man sich natürlich auch immer fragt, gibt es vielleicht auch in meinem eigenen Umfeld Personen, die betroffen sein könnten, bei denen ich es bis jetzt einfach ignoriert habe. Oft wird es ja auch so dargestellt, wenn man Bedenken am Konsum von Mitmenschen äußert, dass man sagt, jetzt stell dich mal nicht so an, dann hat er jetzt halt mal ein Bierchen zu viel getrunken. Und ich glaube, das ist was ich auf jeden Fall in Zukunft auch mit übernehmen kann oder würde, dass man sagt, es ist kein Bierchen, es ist ein Bier, verharmlosen wir das Ganze jetzt mal nicht. Ja, und auch einfach diese Disziplin, mit der er da durchmarschiert ist, also dass es für ihn nie wieder einen Weg zurück gab, dass er die Kündigung nach seinem Klinikaufenthalt nicht irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, als Anlass gesehen hat, zurückzufallen, sondern zu sagen, ja nee, also wofür habe ich das denn jetzt gerade alles gemacht, und ich ziehe jetzt hier natürlich weiter durch. Und das finde ich sehr beeindruckend, und ich hoffe, dass viele Menschen diese Geschichte hören, die vielleicht in ähnlichen Situationen sind, und daraus Kraft schöpfen können, zu sagen, es geht immer weiter und es gibt eine Alternative für mich und diese Situation ist nicht mein Endstadium. Ja, ich glaube wirklich, wenn ich eine Sache mitnehme, dann ist es vielleicht einfach nochmal genauer hinzugucken, wie ist das Konsum- und Trinkverhalten in meinem direkten Umfeld? Gibt es da was, was man ansprechen kann oder sollte? Und auch wenn andere das belächeln, wir wissen ja vielleicht gar nicht, was in der Person, bei der es angesprochen wird, eigentlich gerade vorgeht. Und vielleicht ist das genau die helfende Hand, die da gereicht wird, die die Person in dem Moment gebraucht hat. Also ja, lass es uns in der Gesellschaft akzeptieren, dass es das eben einfach gibt. Lass es uns nicht kleinreden, schaut hin und ja, reicht den Menschen eine Hand, die sie vielleicht brauchen.
Der Drink Big Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass uns doch eine Bewertung oder teil den Podcast mit deinen Freunden. Mehr sprudelnde Motivation gibt's auf Instagram. Rodius_Mineralwasser.